Hello there. I've got a bad feeling about this.
This is the way.
May the Force be with you.
Star Wars talk.
These aren't the droids you're looking for.
Do. Or do not. There is no try.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Und zwar zu der Besprechung von The Bad Batch Staffel 3 Folge 9 bis 11. Genau, es geht weiter mit unserer Besprechung hier. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten, muss ich sagen, mittlerweile. Auf jeden Fall schon über die Hälfte hinaus. Wir nähern uns dem Ende der Staffel, vor allen Dingen durch Folge 11, die wir heute ja auch besprechen werden. Wir haben wieder einiges vor, 3 Folgen. Das wird wieder ein hartes Stück Arbeit, aber ja, das schaffen wir bestimmt ganz gut. Und ja, ich glaube, ich habe eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Doch nachher noch ein bisschen was Organisatorisches für nächste Woche. Oh, und natürlich noch der neu erschienene Trailer. Den muss ich auch noch ansprechen. Soll ich das auch am Ende machen? Ja, ich glaube schon. Also, wer es gesehen hat, hat es gesehen. Ich meine nicht The Acolyte, ich meine Tales of the Empire. Ich rede am Ende drüber, aber so viel kann ich sagen. Wow. Naja, egal. Wie gesagt, wir reden am Ende drüber. So, The Bad Batch. Was ist passiert? Folge 9 war die lang ersehnte Folge mit Ventress, die mir sehr gut gefallen hat. In Folge 10 haben wir so eine kleine Labormission auf Tantus bekommen mit Emery. Und Folge 11 war dann der Start des Finales, könnte man schon fast sagen. Also 3 sehr gute Folgen, muss ich sagen. Folge 9 und Folge 11 haben mir sehr gut gefallen. Ich glaube, Folge 11 sogar dann am meisten. Aber ja, genau. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein in Folge 9, The Harbinger, auf Deutsch die Vorboten. Genau, wir starten auf Pabu, der wunderschönen Insel. Und was wir sehen, ist, dass mittlerweile Crosshair sich auch da so richtig eingelebt hat. Also die Leute kennen ihn da und schätzen ihn. Und er hilft ihnen bei der Arbeit. Und ja, alle machen so ihr Ding auf der wunderschönen Welt. Auch Omega, die ist mit Badger unterwegs am Strand. Spielen irgendein Spiel oder so mit einem Stöckchen. Badger ist ja auch so hundemäßig drauf. Und da merkt er irgendwie, oder sie, ja stimmt, Badger ist ja eine sie, ist auch irgendwie komisch, egal, merkt sie, dass da in dieser Höhle irgendwas nicht stimmt. Und Omega sagt dann, hey, die Höhle, da waren wir doch schon oft drin. Wir als Zuschauer waren noch nie drin, aber die kennen diese Höhle anscheinend schon. Aber Badger merkt, ey, da ist irgendwas drin, lass da mal lieber nachgucken. Und Omega sagt, ja, okay. Und dann gehen die da eben zusammen rein und da wartet schon dieses geheimnisvolle Schiff auf sie. Generell hat die Szene sehr geheimnisvolle, gruselige, abenteuerliche Vibes. Hat mir sehr gut gefallen als Anfang. Und wir wissen nicht genau, von wem gehört dieses Schiff, aber es ist sehr, es hat so einen, wie gesagt, so einen mysteriösen Faktor. Und auf einmal ist dann Badger weg und Omega ist ganz alleine und die Musik schwillt an und es wird gruseliger und spannender. Und dann passiert es einfach so, aus dem Nichts, ohne Vorwarnung, Asajj Ventress, die wir seit The Clone Wars Staffel 5 nicht mehr gesehen haben, in irgendeinem Bewegbild-Medium von Star Wars, kommt aus dem Schatten heraus, einfach so, in einem ganz kurzen Shot. Und ich muss sagen, ihr Auftritt generell war super, also hat mir sehr gut gefallen, aber der erste Auftritt, keine Ahnung, das war jetzt irgendwie nichts Besonderes. Also sie kommt einfach da so raus und ja. Aber sie hat auf jeden Fall eine äußerliche Veränderung gehabt. Sie hat jetzt Haare, weiße Haare oder hellblonde Haare. Und ja, ein anderes Outfit hat sie auch an. Neue Lichtschwertfarbe hat sie auch, aber das sehen wir erst später. Und Omega erschreckt sich natürlich, wir uns auch irgendwie ein bisschen. Und währenddessen suchen Crosshair und Hunter und Wrecker Omega und treffen dann auf Badger. Badger kommt ihnen entgegengerannt und sie merken, ey, da ist irgendwas nicht richtig. Und dann treffen sie tatsächlich auf Ventress und wir hören sie auch ihre ersten Worte sagen. Sie hat immer noch ihre super coole, verrauchte Stimme. Die übrigens dieselbe Stimme ist, die die Tagesschau anmoderiert. Ist auch so ein Funfact. Also dieses, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das ist Ventress, Synchronstimme. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie die Frau heißt, aber fand ich mal interessant, als ich das gehört habe. Aber ja, genau, die besprechen sich natürlich erstmal. Hunter, der Überfürsorgliche, sagt, was machst denn du hier, wer bist du? Und Ventress sagt, Fennec schickt mich, es geht um irgend so ein M-Wert-Ding. Und dann klingelt es bei den Klonen und die sagen, ah ja, M-Wert und du hilfst uns damit. Aber wie hast du uns gefunden, weil wir haben Fennec gar keine Koordinaten gegeben. Und Ventress sagt ganz geheimnisvoll, ich habe meine Mittel und Wege. Also sehr geheimnisvoll, Ventress am Start. Eigentlich, das ist ja das Ding, wenn ihr das nicht wisst, eigentlich ist sie ja im Roman Dark Disciple gestorben. Also hat sich vor Quinlan Voss geworfen, um ihm das Leben zu retten und wurde dann durch Dookus Machtblitze getötet. Warum sie hier ist, ist eigentlich eine gute Frage jetzt. Wird auch nicht richtig geklärt. Ich hoffe, sie kommt vielleicht nochmal vor, dann könnte es nochmal geklärt werden, aber naja, egal. Also, Ventress will nicht keine Bezahlung, sie sagt, ich kann euch helfen, aber sie will wissen, warum die Bad Batch diese Information haben will und die sagen dann, ja, und Omega nimmt einfach die Sache in die Hand und ja, denkt sich die schlechteste Ausrede aller Zeiten aus, sagt, ja, also es ist für eine Freundin und sie hat was mit dem M-Wert zu tun. Und Ventress packt dann aus und endlich erfahren unsere Helden, was der M-Wert ist. Und genau, es wird dann eben erzählt, sie erzählt von wegen, der M-Wert ist der Midichlorianer-Wert und das sind winzig kleine Lebewesen, bla 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 bla, im Blut. Und das hat was mit der Macht zu tun und die Klone sind so, was? Macht? Etwa Jedi? Und dann sagt Omega, was? Bin ich eine Jedi? Ich meine natürlich nicht ich, sondern meine Freundin. Und Ventress hat es aber natürlich schon gecheckt und sie sagt, nein, natürlich bist du keine Jedi, nur wenn du einen hohen Midichlorianerwert hast. Du musst ausgebildet werden. Generell ist es aber eher unwahrscheinlich, dass es einen machtsensitiven Klon gibt. Na gut, es wurden viele hergestellt, also vielleicht kann es das geben, aber jetzt irgendwie eher nicht. Also es ist so ein bisschen, es wäre so ein bisschen komisch, wie jetzt ein gewisser Klon auf einmal die Macht haben sollte, fände ich auch. Also das würde irgendwie für mich nicht so ganz funktionieren. Generell wäre ich kein Fan davon, Omega machtsensitiv zu machen. Das war auch das Schlimmste in der Ahsoka-Serie, dass Sabine machtsensitiv wurde, weil woher? Also wie? Wir haben sie in 4 Staffeln von Rebels gesehen, wie sie niemals die Macht benutzt hat und wie Kanan das auch nicht gespürt hat, sie nicht ausgebildet hat. Naja, egal. Also, Ventress warnt sie gleich vorab, sagt hier, M-Wert, das macht euch zu ganz, ganz, ganz hohen Zielen für das Imperium. Die werden euch jagen, wenn da irgendwas mit dem M-Wert hier am Start ist. Und dann will sie eigentlich abhauen, aber Omega rennt ihr hinterher und sagt, stopp, kannst du bitte hierbleiben, weil ich suche schon so lang nach einer Antwort. Kannst du mir vielleicht helfen, weil ich will wissen, was ist mit mir los, warum will das Imperium mich? Und dann bleibt Ventress nochmal kurz stehen, sagt, wenn ich deinen M-Wert erkennen wollen würde, dann müsste ich Tests mit dir durchführen. Und Omega sagt, ja klar, dann machen wir Tests, weil ich will es wie gesagt wissen. Und Ventress sagt, okay, können wir gerne machen, aber ich warne dich vor, die Wahrheit ist meistens nicht so schön. Aber ja, genau, Omega sagt einfach, ja, ist alles okay. Niemand konnte mir bisher Antworten geben. Ich muss wissen, was mit mir los ist, was ich bin, was an mir wichtig ist. Und dann sagt Ventress eben, ja gut, dann machen die Tests. Dann gibt es einen Cut und Ventress macht nicht etwa wie Qui-Gon in Episode 1 einen Bluttest, sondern Omega muss sich auf ein Bein auf einen Felsen stellen und eine Frucht auf ihrem Kopf balancieren. Und sie fragt auch dabei sehr misstrauisch, das soll der Test sein? Und Ventress sagt, ja, das ist ein Test, einer davon, einer von vielen. Wir müssen deine Konzentration testen. Und Omega sagt, ja, das ist sehr schwierig, weil Fels ist rutschig, bla bla bla. Es ist schwierig, gerade diese Frucht auf meinem Kopf zu balancieren. Hat so ein bisschen Luke Episode 5 Vibes von wegen, ja, ich kann diesen X-Wing da nicht aus diesem Fluss holen, es ist einfach zu groß, es ist unbrauchbar, es macht irgendwie keinen Sinn für mich. Und das war schon mal interessant, weil Ventress so Yoda-mäßig zu sehen mit solchen Tests war irgendwie cool. Also da sehen wir, es war auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Interessant auf jeden Fall. Omega unterhält sich so ein bisschen mit ihr, M-Wehr, das soll helfen. Und Ventress sagt, du musst dich halt auf die richtige Sache konzentrieren. Lass dein Bewusstsein aus dem Spiel. Und Omega ist wieder misstrauisch, sagt hier, Bewusstsein, was soll das sein? Und dann fliegt sie auch hin. Und Ventress sieht schon durch die Macht voraus, dass sie eben hinfliegen wird und schafft es dadurch, diese Frucht aufzufangen. Super cool. Man merkt so, sie ist hier die Lehrerin. Und was witzig ist, Wrecker und Hunter stehen da so an der Seite und jubeln ihr noch so ein bisschen zu. Und Wrecker sagt da so, ja, du schaffst das. Und Ventress merkt an, das könnte vielleicht ein bisschen kontraproduktiv sein, dass die jetzt hier chillen und dich eventuell ablenken. Aber natürlich sagen die beiden, wir lassen sie nicht aus den Augen, vor allen Dingen nicht mit einer Person, die wir nicht kennen. Ja, und Ventress muss sich damit eben zufrieden geben, sagt Omega, starte nochmal von Neuem. Und dann sehen wir tatsächlich, wie sie ihr Gleichgewicht findet, also Omega, wie sie ganz ruhig da steht, auf einem Bein, mit der Frucht auf dem Kopf und eine sehr schöne Szene. Es ist nicht von dauerhafter Wirkung, also sie fliegt dann doch wieder hin. Und währenddessen kommt Crosshair an und wir merken schon, die Klone haben schon irgendwie da eine Erinnerung an Ventress. Und Crosshair hat Nachforschung angestellt und sagt, ja, es ist Asajj Ventress aus den Klonkriegen, sie war eine Separatistin. Und Ventress bekommt das mit, dieses Misstrauen. Und die Klone verstehen das auch nicht richtig, so von wegen, hey, warum soll sie uns helfen, wenn sie bei den Separatisten mal war, wenn sie böse ist irgendwie, warum, was macht das für einen Sinn? Aber sie kümmert sich jetzt noch nicht um das Gespräch, sondern schickt erstmal Omega auf ihre nächste Mission, und zwar die zweite Aufgabe, sie soll bis zum Sonnenuntergang eine weiße Blüte, irgendeine Blüte von dem höchsten Punkt der Insel holen. Und Omega ist dann gleich wieder so, hä, aber wie soll das gehen, weil die Sonne ist fast untergegangen. Aber ja, sie muss es natürlich machen. Sie ist ja ehrgeizig und will das ja auch schaffen. Und deswegen macht sie es dann auch, rennt sofort los. Und dann sind Ventress und die Klone alleine. Und Ventress warnt sie schon mal vor, es wird nicht gut für euch ausgehen, was auch immer ihr vorhabt. Also ihr solltet euch nicht gegen mich stellen. Stellt sich sehr cool dahin, es hat so ein Duell-Vibe irgendwie, sie sprechen ganz offen darüber, wie soll das jetzt laufen, ihr wisst, dass wir eigentlich verfeindet waren damals in den Klonkriegen, wie machen wir das jetzt? Währenddessen rennt Omega auf der Insel umher, durch einen sehr klugen Trick verbindet sie sich eben mit Badger und schafft es mit ihm eben schneller den Berg hochzurennen, setzt sich auf ihren Rücken, so ist ja ein Mädchen. Und wir sehen, sie ist sehr erfindungsreich, was cool war. Und ja, Ventress ist am Reden mit der Bad Batch. Sie sagt, sie möchte gerne weiter noch die Fähigkeiten von Omega testen. Die anderen sagen, nee, geh jetzt lieber, weil du bist eine Separatistin, wir haben kein Vertrauen zu dir. Aber Ventress ist schon sehr überheblich, sagt, ich bleibe hier, ich mach's mir hier gemütlich und ich werde Omega testen. Die Klone ziehen ihre Waffen, aber mit einem gezielten Macht heranziehen, nimmt sie ihnen die Waffen alle auf einmal weg. Also wir sehen, sie hat immer noch ihre Verbindung zur Macht. Und dann geht der Kampf los, und zwar komplett ohne Waffen, ein Boxkampf, ein sehr ruppiger und aggressiver Kampf. Die Klone werden ziemlich vermöbelt, wovon ich erst kein richtiger Fan war, weil die Bad Batch ist ja schon was Besonderes und ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat, unsere Helden halt so verprügeln zu lassen, aber wir sehen sie ja auch nicht komplett dumm einfach sich zusammenschlagen lassen. Und Ventress ist halt auch schon krass und das soll uns gezeigt werden, deswegen versteht das auch. Und der Kampf sieht auch einfach super cool aus. Ventress scannt ihre Gegner super gut, schafft es sie einfach mit gezielten Faustschlägen in die Knie zu zwingen und alle zu besiegen. Alle auf einmal, es ist ja wirklich 3-1, aber sie schafft es. Und sagt dann ganz überheblich, na, habt ihr schon genug? Und es sieht so aus, als hätte sie alle besiegt, aber da habe ich dann aufgelächelt, weil die Klone doch nicht ganz, ja, talentlos gezeigt werden. Crosshair hat sie mit dem Scharfschützengewehr im Visier, hat ihren Kopf anvisiert. Und dann kickt er mit dem Fuß die Waffen für Wrecker und Hunter hoch und kickt sie ihn praktisch zu. Und dabei spielt das Bad Batch Theme im Hintergrund. Und das war dann ein Auflächler für mich. Und es war wieder so eine Stimmung so von wegen, wir sind noch nicht besiegt und wir kämpfen weiter. Sie greifen zu ihren Waffen und Ventress sagt sich, na gut, wenn ihr jetzt Waffen habt, dann kann ich ja auch mal meine Waffen benutzen. Und dann kommt der Payoff-Moment aus dem Trailer. Wir sehen, wie Ventress ihr gekrümmtes Lichtschwert rausholt und es entzündet und es ist tatsächlich gelb. Ja, es war keine Überraschung, aber es ist sehr interessant. Ich finde, gelb passt sehr gut zu ihr, wunderbar und tausendmal besser als zu Rey in Episode 9, weil Ventress ist ein Anti-Held. Ventress ist weder Jedi noch Sith. Ventress wurde sowohl von den Jedi irgendwie zurückgelassen, als auch von den Sith verraten. Und deswegen ist sie beides. Und deswegen ist sie ist ihr Lichtschwert gelb. Rey ist halt Jedi durch und durch. Warum ist ihr Lichtschwert gelb? Gute Frage. Naja, egal. Musste halt nur eine coole Szene für das Ende her, ne? Naja, egal. Sie entzündet ihr Lichtschwert, es ist gelb und das war schon ein Gänsehautmoment. Und dann kommt noch der Trailersatz, ich hatte bisher noch nicht vor, euch zu töten, aber ihr führt mich echt in Versuchung. Und dann geht's los, die Klone schießen auf sie und mit gezielten Manövern und coolen Lichtschwertschwüngen schafft sie es, alle Schüsse abzuwehren. Währenddessen schafft Omega es tatsächlich, ihre Mission zu meistern und kommt gerade an, als Ventress alle ihre Brüder in Schach hat. Sie hat Wrecker sogar im Machtwürgegriff bedroht, Hunter mit dem Lichtschwert direkt ins Gesicht. Also, es ist interessant, aber dann gibt es wieder das offene Gespräch von wegen, sie ist eine Kriegsverbrecherin, sie hat uns verraten, aber Ventress macht ihnen klar, Alter, ihr seid ja so dumm, ich bin nicht mehr bei den Separatisten und ihr müsst aufpassen mit dem Imperium, es ist viel gefährlicher, als ihr es euch vorstellen könnt, mit dem M-Wert, mit Omega, sie könnte ein sehr hohes Ziel werden, ich bin nicht euer Feind, wir müssen nicht gegeneinander kämpfen, weil die Klonkriege sind vorbei und wir wissen beide irgendwie nicht richtig, was wir jetzt machen sollen. Ja, genau. Und dann sehen wir einen Schnitt. Wir sind abends in der Marauder und wir sehen eine Lagebesprechung. Hunter sagt, wir können ihr nicht trauen, hier im Krieg, sie hat Verbrechen begangen. Aber Omega ist optimistisch, sagt, wir müssen ihr doch eine Chance geben, weil man kann sich ja auch verändern. Und dann schiebt Crosshair eben ein, kritisch, dass sie zu naiv sei, aber dann antwortet Omega, an dich habe ich auch immer geglaubt und dich habe ich auch nicht aufgegeben, oder? Und das stimmt natürlich und das muss Crosshair auch eingestehen und genau. Und dann ist eben die endgültige Entscheidung, wir geben ihr eine Chance und dann am nächsten Morgen macht Omega sich ganz alleine auf zu ihr, auf zu Ventress und sagt, so, moin moin, die anderen sind weg, jetzt gibt's Action, jetzt kannst du mich testen. Und Ventress sagt, okay, interessant, wo sind denn deine Leibwächter hin? Aber Omega sagt, nein, ich bin ganz alleine, wir können jetzt, ja, Tests durchführen. Und dann betreten die beiden ihr Schiff da, dieses kleine Schiff, fahren weit raus. Hunter und Crosshair und Wrecker lassen natürlich nicht komplett die Augen von ihnen, also sie beobachten sie da von diesem Balkon, aber genau. Und als sie weit genug draußen sind, halten Ventress und Omega an und dann soll Omega sich eben konzentrieren und Verbindung aufbauen zu den Lebewesen im Wasser. Weil das ja ein großes Ding ist, eben in der Macht, die Verbindung aufzubauen zu den anderen Lebewesen. Und sie müssen dafür so weit rausfahren, weil man sich da eben besonders gut konzentrieren kann. Und dann soll sie eben fühlen und dann ganz klischeehaft streckt sie so den Arm aus, von wegen ich fühle jetzt mit der Hand in die Macht hinein. Also auch schon so ein bisschen witzig, aber auch irgendwie ein schöner Moment so. Und es klappt nicht wirklich, also sie versucht es vergeblich und ist frustriert und sehr Luke-mäßig irgendwie sagt, was soll das hier, ich spüre hier gar nichts, bestimmt weißt du auch gar nicht, wie man das machen soll. Und dann ist Ventress komplett auf dem Trip von wegen, okay, du glaubst nicht, dass ich das kann, dann zeige ich dir mal, was ich kann. Und Ventress stellt sich auf die Kante, da wo vorher Omega stand, streckt genauso wie sie den Arm aus, schließt die Augen und nimmt Verbindung auf zu den Lebewesen im Wasser. Und dann kommen da diese ganzen Leuchtquallen angeschwommen, umrunden das Schiff, eine wunderschöne, ruhige Musik spielt. Und dann sehen wir, ja, Ventress hat's drauf und anscheinend ist sie sehr in sich gekehrt geworden. Sehr ruhig, komplett von der dunklen Seite weg und sie geht jetzt ihren eigenen Weg. Und sie ist ruhig in dem und sie baut Verbindung auf zu der Natur und zerstört sie nicht. Nicht so wie in The Clone Wars noch ihre Einstellung war. Also sehr schön irgendwie. Aber was auch gerufen wurde, ist dann dieses Monster. Natürlich brauchen wir ein Monster, natürlich brauchen wir irgendetwas, irgendeine Gefahr nochmal zum Ende der Folge. Ein riesiges Monster, was halb Riesenschildkröte, halb Kraken ist, taucht auf und droht eben das Schiff zu verschlingen. Es kippt auch um. Das Monster hebt sich aus dem Wasser raus. Man sieht diesen Schildkrötenmund und das war ein sehr interessantes Design, muss ich sagen. Es war jetzt nicht sehr furchterregend, aber es war interessant und es war halt riesig. Also Größe spielt ja auch da eine entscheidende Rolle. Und dann müssen die beiden gucken, wo sie hinkommen, weil das Ding haut die Tentakel raus und kippt das Schiff um und die beiden landen im Wasser. Aber Hunter, Wrecker, Crosshair beobachten das natürlich, springen ab in die Marauder, um die zu retten. Und Omega wird tatsächlich von einem Tentakel gegriffen und unter Wasser gezogen, aber Ventress schwimmt ihr hinterher und rettet ihr das Leben, holt sie hoch und wir sehen, sie ist wirklich komplett gut, sie hat keine bösen Absichten, sie will einfach wirklich gucken, was ist da mit Omega, und dann kommt auch schon die Rettung, also die Rettung in Anführungszeichen, weil die beschießen sie halt aus der Marauder, also die Klone, aber das bringt nicht wirklich was, das Ding wird nur aggressiver und das merkt Ventress auch und sagt, ich mach das selber und lässt sich praktisch einfangen von einem Tentakel, sodass sie direkt vor das Gesicht von dem Monster gezogen wird und mit der Macht baut sie die Verbindung auf, ganz gefühlvoll, ganz ruhig, die Augen werden weich von dem Monster in Anführungszeichen und Ventress schafft es, das ganze riesige Biest zu bändigen, es taucht ab und sie werden dann eingesammelt von der Marauder. Crosshair hilft Ventress sogar ganz, ganz freundlich so in die Marauder rein auf die Treppe, gibt ihr die Hand und dann sind wir in der Marauder und die Gefahr ist gebannt. Sie reisen zurück und dann sehen wir einen kleinen Zeitsprung. Ventress ist kurz davor abzureisen, aber es steht natürlich noch die Frage vor uns, was ist denn jetzt aus den Tests herausgekommen? Omega fragt, und habe ich eventuell einen hohen M-Wert? Und Ventress sagt ganz cool, also meiner Meinung nach, nein, überhaupt nicht. Und ich hab's geliebt. Also ich hab's so gefeiert, weil Omega darf nicht die Macht haben. Es ist wie bei Sabine. Sie darf die Macht nicht haben. Woher soll das herkommen? Wie soll das sein? Ihren richtigen Zweck, warum sie so wichtig ist für das Imperium, den sehen wir in Folge 10, also in der nächsten. Aber wichtig ist erstmal zu wissen, sie hat keinen hohen Midichlorianer-Wert, sie ist nicht machtbegabt. So, Punkt. Das ist die Message am Ende von der Folge. Die wissen jetzt nicht wirklich, warum das Imperium sie dann jagt, aber ja, wir erfahren das, wie gesagt, in der nächsten Folge und Ventress ist erstmal durch praktisch. Und hat dann nochmal so ein kleines Gespräch mit den Klonen, sagt, wenn da wirklich was wäre, dann müsste sie euch verlassen. Also ihr könnt froh sein, dass es jetzt so ist, wie es ist. Gebt euch schon mal damit zufrieden, es könnte jederzeit passieren, dass sie euch eben entrissen wird. Und dann müsst ihr eben auch damit leben, dass ihr dann ohne sie klarkommen könnt, müsstet, ja, genau. Und dann verlässt sie eben den Planeten, steigt in ihr Schiff, droppt dann zum Ende hin nochmal diesen coolen Satz von wegen, ich habe noch ein paar Leben übrig, was eventuell eine Erklärung sein soll dafür, dass sie eigentlich gestorben ist, dass sie sich, da sie eine Nachtschwester ist, eventuell wiederbeleben kann selber, keine Ahnung. Ja, genau, und dann verschwindet sie eben mit ihrem Schiff, hebt ab, fliegt davon und damit endet dann auch diese Folge. Ja, genau. Ich muss sagen, die Folge hat mir sehr gut gefallen. Wir haben die Bestätigung bekommen, nein, Omega ist nicht machtbegabt. Wir haben die Bestätigung bekommen, Ventress hat überlebt. Wie, wissen wir noch nicht genau. Ich hoffe, sie wird nochmal vorkommen. In Folge 10 und 11 ist sie es nicht. Also vielleicht irgendwann nochmal im Finale. Also sie ist jetzt eigentlich gut gestellt mit der Bad Batch. Deswegen könnte da eventuell nochmal eine Kooperation stattfinden. Aber erstmal jetzt nicht. Erstmal ist jetzt die Message okay, Omega ist nicht machtbegabt. Und das war's mit der Folge. Ich würde der Folge eine 8 von 10 geben, würde ich sagen. War eine stabile Folge, war jetzt nicht krass, aber war okay. So, und so würde ich es auch bewerten. 8 von 10, stabil, super cool, Ventress einfach 10 von 10. Und natürlich das Beste, das Bad Batch Theme. Habe ich euch das eingespielt? Nee, ich glaube nicht. Soll ich euch das einspielen? Nervt euch das? Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Naja, egal, spielt es euch mal ein. In der Szene, wo Ventress und die Bad Batch gegeneinander kämpfen und die Bad Batch so wieder ihren Auflebe-Moment haben. Also ich glaube, das ist ein gutes Ende für diese Besprechung von Folge 9. Jetzt noch einmal diese Szene für euch hier eingespielt.
Was hast du wirklich vor mit Omega?
Vielleicht nehme ich sie euch ja ab.
Wird nicht passieren.
Warum seid ihr nicht einfach brave kleine Klone und lasst es gut sein?
Wir waren noch nie gut darin, Befehle zu befolgen.
Ich hatte bisher noch nicht vor, euch zu töten, aber ihr führt mich echt in Versuchung.
Ist unsere Spezialität.
So, dann würde ich sagen, könnten wir aber auch Folge 9 abschließen und weitermachen mit der nächsten Folge. Folge 10, Identitätskrise. Und das ist eine interessante Folge, weil wir sehen tatsächlich kein bisschen von der Bad Batch, kein bisschen Omega, kein bisschen andere Bad Batch. Wir haben eine andere Mission und zwar sind wir mal wieder auf Tantis mit Emery und so. Fand ich auch eine sehr stabile Folge und ich würde sagen, wir können anfangen mit der Besprechung. Wir starten auf einem uns unbekannten Planeten und wir erleben da den Alltag einer anscheinend alleinerziehenden Mutter und ihrem kleinen Babykind. Eine neue Spezies sogar, das ist auch ziemlich lange nicht mehr vorgekommen. Also sehr interessant, die sahen auch sehr süß aus, vor allem das Kind. Und die Mutter ist halt so ein bisschen am Einkaufen, die sehen sehr fröhlich aus und alles. Aber dann wird eben auf mysteriöse Weise auf einmal diese Vase geworfen und wir merken, das Kind, also die Leute schuldigen das Kind dann, sagen, hey, das Kind hat die Vase geworfen. Und dann sagen die, hä, aber das kann ich doch gar nicht heben in dem Alter. Und wir merken schon, ah, okay, ein machtsensitives Kind anscheinend. Interessant. Und die Mutter merkt auch sofort, ach du Scheiße, schnell vertuschen, haut mit dem Kind ab. Und die Leute tuscheln miteinander. Und dann sehen wir auch schon, Alter, dieser Typ, ich hasse den so sehr, ne? Diesen einen, ich weiß gar nicht, wie die Spezies heißt, der auch damals in der Kantine von Obi-Wan den Arm abgeschlagen bekommen hat. Diese Spezies, dieser Typ von dieser Spezies, der hat eben vor, diese Information auf ganz entspannt an das Imperium weiterzugeben. Und ja, somit die Mutter und ihr Kind auseinanderzureißen, weil das Imperium sucht ja eben nach diesen machtbegabten Kindern und ja, dieser Typ gibt dann eben den Tipp ab für einen Klasse 1 Kopfgeldjäger von wegen, hier, machtsensitives Kind, let's go. Dann gehen wir zurück nach Tantis und da hat Emery, also unsere weibliche Klon-Freundin, einen ganz speziellen Wunsch. Und zwar möchte sie gerne jetzt die leitende Wissenschaftlerin sein auf Tantis, weil Nala Se ja in Haft ist. Und sie kommt zu Dr. Hemlock an und sagt, ja, ich wäre das gerne, darf ich das sein? Und Hemlock sagt, ja, ach ja, okay, dann bist du jetzt die leitende Forschungsleiterin hier. Ging alles ziemlich einfach, sie wird dann in die geheimen Projekte eingeweiht, sie betreten sie gehen durch diese Laserschranken durch und wir sehen zum ersten Mal, was sich denn dahinter befindet. Und die geheimen Testobjekte sind, Überraschung, Kinder, 3 machtsensitive Kinder. Und Emery ist auch so ganz überrascht, sagt so, aha, interessant. Und die Kinder sehen sehr gelangweilt aus, es ist auch ein sehr steriler Raum, wir sehen, denen geht's da nicht so gut. Hemlock berichtet so ein bisschen, ja, die haben einen hohen M-Wert und Erwachsene hätten höheren Widerstand, deswegen nehmen wir eben Kinder und die eignen sich dafür halt sehr gut. Und dann erklärt er uns, das, was ich vorhin gemeint habe, warum Omega wichtig ist. Er sagt, dass Omegas Blut das einzige kompatible Bindemittel ist, um eben das Replizieren vom M-Wert zu erlauben. Also, dass man praktisch die Midichlorianer in einen anderen Klon, dass das vom Blut aufgenommen werden kann. Weil eigentlich geht das bei Klonen nicht, aber bei Omegas Blut funktioniert das und deswegen ist sie so besonders. Durch ihr Blut können die Midichlorianer benutzt werden, sie hat selber aber keine. Und deswegen, sagt er, muss Omega gefunden werden. Und dafür werden halt auch da diese Jünglinge festgehalten, weil die eben machtsensitiv sind. So, dann sehen wir, wie Emery schon Mitleid mit denen hat, fragt hier, wie heißt du? Aber Hemlock sagt, hier mit persönlicher Bindung ist hier mal gar nichts, weil wir sind alles Arschlöcher und wir behandeln die Kinder auch so, als wären die halt Gegenstände und Abfall und persönliche Interaktion, das gibt's hier nicht. Die versauern hier in ihrem elenden, öden Raum in sterilen Weiß und genau. Dann sind wir wieder zurück bei der Mutter und ihrem Kind. Oh Gott, es hat mir so das Herz zerrissen. Wir sehen, wie die beiden super fröhlich miteinander spielen. Die Mutter kümmert sich um ihr Kind, das Kind ist froh, sie lachen zusammen. Und dann hört die Mutter etwas an der Tür und trottet zur Tür hin. Diese Spezies hat einen sehr lustigen Gehstil, muss ich sagen. Und dann sehen wir unter der Tür diesen Schatten durchscheinen und wir hören die Sporen von Cad Banes legendären Schuhen und die Mutter öffnet die Tür und da steht er auch schon, unser aller Lieblings-Kopfgeldjäger der Galaxis, betäubt mit 2 schnellen Schüssen die Mutter, die sofort zu Boden fällt und dann betritt er den Raum, Cad Bane himself. Und da hatte ich schon Gänsehaut, muss ich sagen. Also Cad Bane, unglaublich cooler Charakter, freue ich mich immer wieder, wenn der kommt. Und wir sehen mal eine ganz andere Seite von ihm. Na gut, Kinder hat er auch schon mal entführt in The Clone Wars, aber er hat auch wirklich, also er macht auch wirklich alles für Geld, ne? Also jeden Auftrag, selbst Kinder entführen, das ist nichts für ihn. Und dieses Baby guckt ihn ja wirklich so richtig herzzerreißend an. Todo ist wieder auch am Start, der kleine Droide von ihm. Und dann, nehmen die das Kind praktisch mit, auch in einem fliegenden Kinderwagen, so ein bisschen Grogu, Mandalorian-mäßig. Und dann fängt das Kind natürlich ganz doll an zu heulen. Und es hatte davor immer diese Puppe dabei. Und dann liegt die Puppe da noch auf dem Bett oder auf diesem Sofa oder was das war. Und es streckt sich so heulend nach dieser Puppe aus. Und es war so herzzerreißend. Und ich habe mir gedacht, wenn ihr dem Kind jetzt nicht diese Puppe mitgebt, dann raste ich hier aber aus. Aber nein, Todo hat ein Herz und gibt die Puppe in die Hand. Das Kind hört leicht auf zu heulen, aber guckt doch so richtig herzzerreißend der ohnmächtigen Mutter hinterher. Aber naja, egal. Die Mutter wird ihr Kind so schnell, glaube ich, nicht mehr wiedersehen. Es wäre sehr schön, wenn sie es tun würde, aber ich befürchte es. Es wird nichts. Ja, und Cad Bane nimmt dieses Kind mit. Dann sind wir wieder auf Tantis bei Emery. Sie ist dabei, eben den machtbegabten Leuten Blut abzunehmen und knüpft ein wenig Verbindung zu diesem rothäutigen Alien-Mädchen, die wirklich eine sehr, sehr süße Stimme hatte, muss ich sagen. Also das ist auch sehr herzzerreißend gewesen. So, als sie dann später auch noch so traurig war, so dieses, du hast gelogen, du hast gesagt, ich könnte ihn treffen, aber ich habe ihn nicht getroffen. Kriegt er jetzt Ärger? Also irgendwie versteht die Folge was von herzzerreißenden Momenten, finde ich. Aber ja, jetzt ist sie ja noch fröhlich, sagt hier, ich bin Eva und wie heißt du? Und Emery sagt so richtig ernst so, für dich, wenn du mich ansprechen willst, heiße ich Dr. K. Aber sie adaptiert das auch dann so vor und sagt so, okay, Dr. K. Ja, und dann haben die beiden und eine Unterhaltung über Nala C. Und die Eva sagt, dass Nala C. herausfinden wollte, wann sie wieder rauskommen kann, da aus dieser Einrichtung, wann sie wieder freigelassen werden kann, zurück zu ihrer Familie kommen kann. Und dann verspricht Emery eben ihr, dass sie das herausfinden wird. Dann geht sie zum nächsten, zu diesem grünhäutigen Jungen, ich glaube auch eine neue Spezies. Und der hat ja vor, abzuhauen, das macht er auch. Er schnappt sich ihr Datenpad, aber bevor er das eben in die Tür einsetzen kann, wird sofort die Tür abgeriegelt, alles wird rot, Alarmsirene geht an und wir sehen, der Junge ist sehr verzweifelt und hämmert gegen die Tür, will raus unbedingt. Emery macht es nicht besser, indem sie ihn bei seinem komischen Labornamen nennt, irgendwie irgendwas mit 23. Und ja, dann nutzt er, also dann kommen da diese Klonkommandos rein. Er will durch die offene Tür, aber dann wird er eben tatsächlich noch betäubt. Also ja, es war sehr herzzerreißend und Emery fühlt auch richtig mit und wir sehen ihre menschliche Seite. Und ja, genau, wir sehen, dass sie merkt, dass es nicht wirklich richtig war, dass das so getan wird. Und dann hat sie später ein Gespräch wieder mit Eva und das ist die Szene, die ich gerade schon meinte, so von wegen, kriegt er jetzt Ärger? Er wollte doch nur wieder nach Hause, aber dann sagt Emery, ja, nein, alles gut, du kannst ihn morgen schon wiedersehen. Und dann, ja, ist sie ein bisschen hoffnungsvoller. Und dann besucht Emery Nala C., um ihr ein paar Fragen zu stellen. Nala C. sagt, ah, du hast jetzt also meinen Platz eingenommen, warst im Tresorraum, hast die Testobjekte gesehen, die Kinder, die Exemplare. Was hast du vor, wie hast du vor mit ihnen umzugehen, das Imperium wird sie hier behalten, sie wollen sie kontrollieren und dann sagt Emery, sie gehören nicht hierher und Nala C. sagt nein, also sie sind da einer Meinung und ja, teilen da dieselbe Meinung, Nala C. ist ja eingesperrt, ihr geht's auch wirklich nicht gut, ja gut, sie ist jetzt nicht die enthusiastischste, aber man merkt schon irgendwie, dass sie traurig ist, niedergeschlagen. Und genau, das Nala C. sagt dann eben, ja gut, ich bin jetzt aber raus, ich bin hier gefangen genommen. Jetzt setzen sie eben praktisch ihr Vertrauen in dich. Du musst jetzt mit ihnen umgehen. Du bist jetzt für sie verantwortlich und ja, man sieht, das macht ihr schwer zu schaffen. Sie geht dann zu Hemlock, also Emery, und Hemlock berichtet, ja, hier ist Zwischenfall, ich habe das ja gemerkt. Was ist denn da los? Emery sagt, ja, da wollte so ein Junge abhauen. Und dann wird berichtet von einem Neuzugang, also praktisch ein neues, machtsensitives Kind, was dazukommt. Und dann sagt Emery, ich würde das gerne selber auch mit abholen gehen. Und dann sagt Hemlock, nee. Aber dann sagt sie, doch, das ist mir eigentlich sehr wichtig. Und dann sagt er, ja, okay, na gut, wenn du willst. Und dann darf sie eben mitkommen. Und Hemlock hat aber noch eine andere Mission. Und zwar hat er ein Hologespräch mit Tarkin himself. Und der meckert so ein bisschen mit ihm und sagt, du sag mal, dein Projekt, das ist ja alles schön und gut, da geheimmäßig, aber du verbrauchst verdammt viel imperiale Ressourcen, verdammt viel Geld, was wir eigentlich für andere Sachen brauchen. Was ist denn das? Und dann sagt Hemlock, also gut, das ist Verschlusssache, das kann ich denen wirklich nicht sagen. Und das gefällt natürlich Tarke nicht so ganz. Und der sagt, ja, also es ist ja alles schon gut, solange dein Projekt da erfolgreich ist. Aber pass mal auf, was passiert, wenn es nicht erfolgreich ist. Dann bist du nämlich dran, weil das, was du verbrauchst, das ist schon grenzwertig. Und ja, macht alles Sinn, war cool, Tarkin zu sehen. Er ist so ein bisschen der, der sich um alles kümmert, so dass alles mit den rechten Dingen zugeht, dass alle Ressourcen vernünftig eingesetzt werden. Ja, genau. Und was wir auch noch sehen, ist, dass Hemlock anscheinend an einem neuen Konzept für einen Schattenklon eventuell arbeitet, weil er hat da so einen Plan auf dem Tisch für so eine neue Rüstung. Der Helm sieht sehr Hu Yang-mäßig aus, hat mich so ein bisschen dran erinnert. Aber ja, genau, und da gibt es jetzt noch keine näheren Informationen. Er funkt erstmal unseren jetzigen Schattenklon an und eine Trandoshanerin wird erwähnt, was ja wahrscheinlich Sid ist, also die Auftraggeberin von der Bad Batch, die sie ja am Ende von Staffel 2 verraten hat an das Imperium. Die hat eben einen Namen herausgegeben von Phi, eine Piratin, die oft mit der Bad Batch zusammenarbeitet. Und dann sagt Hemlock, ja, okay, dann schicken wir Truppen. Aber der Schattenklon sagt, nein, ich mache das alleine, ich komme allein zurecht. Ich kümmere mich da drum. Und ja, genau, finde eben diese Piratin. Und das sehen wir ja tatsächlich dann auch schon in der nächsten Folge. Aber hier, jetzt geht es dann erstmal weiter mit der Übergabe. Also Emery geht praktisch zur Abholung zu Cad Bane, der unheimlich cool in seiner Eingangstür da steht von seinem Schiff. Emery schafft das nicht so ganz, gegen diesen unheimlich klugen und nicen Kopfgeldjäger eben anzukommen. Sie stellt so ein paar Fragen, aber das wird nichts, weil Cad Bane rückt nichts heraus. Also Emery will wissen, wie viele hast du denn schon so gefangen ungefähr? Und Cad Bane sagt dann am Ende, wenn du solche Fragen stellst, dann verrätst du mehr über dich, als du über mich erfährst. Ja, genau. Aber was sehr wichtig ist, sie nimmt dieses Kind entgegen und alles. Und Cad Bane bekommt seine Bezahlung. Und genau, dann nimmt sie dieses Kind mit und sie verschwinden wieder. Zurück in der Basis auf Tantis geht's dann in dieses Gespräch, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, mit dem Mädchen, mit Eva. Es geht darum, dass dieser Jax jetzt eben gefangen ist, weil nachdem man eben Ungehorsamkeit gezeigt hat, muss man erstmal 2 Tage in Gewahrsam und somit hat Emery ihr Versprechen nicht gehalten und dann ist sie natürlich enttäuscht, also Eva ist enttäuscht von Emery und ja, genau, Emery geht dann erstmal, lässt sie erstmal in Ruhe. Aber was sehr schön war, ist, dass sie dann in ihrem ehemaligen Labor diese Puppe von Omega findet, diese Strohpuppe. Und damals hatte sie ja gesagt, hier, die musst du weggeben, hat sie ihr weggenommen. Und jetzt stellt sie diese Puppe am Morgen vor die Tür von Eva und schenkt sie ihr praktisch und zeigt super schönes Mitgefühl und ja, also eine ganz tolle Charakterentwicklung von Emery an dieser Stelle. Aber damit endet dann auch die Folge Nummer 10. Eine eher ruhigere, langweiligere Folge. Hat ein bisschen Hintergrundinformationen gegeben. Ja, ist so eine 7 von 10 würde ich sagen. 7 von 10 ist, finde ich, gerechtfertigt. So, aber das große Finale steht uns ja noch bevor. Folge 11 entdeckt. Ist wirklich eins meiner Highlights der Staffel bisher. Also wirklich super coole Unterhaltung. Gefällt mir super nice von vorne bis hinten. Wir sehen, wie unsere Helden in die Enge gedrängt werden. Es geht jetzt endlich zur Sache. Jetzt wird's ernst. Jetzt ist nichts mehr mit Filler-Folgen oder irgendwie sowas. Jetzt geht's zur Sache. Wir starten auf einer Raumstation und zwar mit Phi. Und die ist dabei, ihr Schiff aufzutanken. Und ja, für sie eigentlich eine ganz normale Mission, was sie natürlich nicht weiß, ist, dass unser Schattenklon direkt neben ihr auch da gelandet ist praktisch auf geheimer Mission. Er will ja an die Daten herankommen. Phi streitet sich so ein bisschen mit ihrem Droiden, sagt, hier, tank mal voll, Tankdroide. Und ja, dann geht sie da in dieses Hinterzimmer rein. Und dann schlüpft der Schattenklon schnell auf ihr Schiff und hackt sich in das System hinein praktisch, während aufgetankt wird und speichert alle Daten auf so einem Stick ab und findet tatsächlich brauchbare Informationen, leider. Und zwar sieht er, dass Phi öfter mal auf einem Planeten im Outer Rim ist und das ist praktisch dann Pabu, also Ja, genau. Von da, von den Planeten, nimmt er sich dann die Koordinaten und Vieh ist gerade auf dem Weg zurück und sie merkt ja sogar, das fand ich sehr, sehr cool, sie merkt ja sogar das, was nicht stimmt. Aber er ist halt zu schnell, er ist halt zu krass, er ist halt sofort wieder weg und zack und dann war es das wieder. Und ja, Vieh hat gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, aber gut, sie ist eine Piratin, es haben viele Leute was gegen sie. Sie hat das jetzt wahrscheinlich nicht sofort mit der Bad Batch in Verbindung gebracht. Ja, für sie ist gelaufen, sie geht weg. Was sie nicht weiß, ist, dass sie gerade mit ihrem Handeln, dadurch, dass diese Daten auf ihrem Schiff waren, die komplette Mission gefährdet hat, die Bad Batch in Lebensgefahr gebracht hat. Ja. Also das ist schon eine krasse Auswirkung. Der Schattenklon flüchtet, funkt Scorch an, also den, hier, den, das, den Klonkommando und sagt, hier, Daten habe ich hier, ich fliege da jetzt hin. Scorch sagt, alles klar, sag Bescheid. Wenn da du, wenn sie da sind, dann schicken wir sofort Truppen runter. Und dann macht der Schattenklon sich auf nach Pabu. Und auf Pabu wollen die Klone, also unsere Bad Batch, eigentlich gerade schon los. Sie packen das Schiff, laden alles in die Marauder ein, verabschieden sich schon so ein bisschen von allen. Wrecker muss die Arbeit irgendwie ganz alleine machen, während ja, die anderen so ein bisschen, ja, keine Ahnung, sie müssen sich halt verabschieden. So ein schwerer Abschied, alles klar. Omega natürlich am meisten, die hängt da natürlich sehr an dieser Welt und an ihrer Freundin und so. Was sie auch macht, ist, die Schätze, also praktisch Tex Brille und die Puppe von Wrecker, da in dieses Archiv, Schatzarchiv auf Pabu zu packen. Ich hab's nicht gecheckt, jetzt wo die Marauder, naja, zerstört wurde am Ende der Folge, ist es natürlich klar. Sie wollten die Marauder zerstören, sie wollten aber natürlich nicht Tex Brille und die Puppe zerstören und deswegen mussten sie das irgendwie so machen, dass Omega sagt, ja, ich möchte gern, bevor wir wegfliegen, hier unsere Wertsachen lassen praktisch, weil hier fühlt es sich an wie zu Hause. Es macht für mich jetzt nicht so viel Sinn, weil, also, die Marauder ist ja ihr Zuhause, aber na gut, sie mussten es machen. Ich bin froh drüber, dass Tex Brille nicht zerstört ist, so, ne, das letzte Andenken an ihn. Aber ja, na gut, sie packt die dahin und dann verabschiedet sich sie sich auch schon so ein bisschen von ihrer Freundin. Wrecker ist fleißig am Packen und währenddessen kommt schon unser Schattenklon an. Den bemerkt keiner, er landet an einem abgelegenen Ort und stimmt, er landet direkt auch in der Höhle, wo Ventress auch gelandet ist. Interessantes Detail. Also das ist so praktisch die geheime Landeplattform da auf Pabu anscheinend. Ja, genau. Hunter ist ja der von der Bad Batch, dessen ausgeprägte Sinne sind, dass er eine gute Wahrnehmung hat. Er weiß so ein bisschen Jedi-mäßig, was um ihn herum passiert. Deswegen merkt er auch, dass irgendwas nicht stimmt. Und er funkt Omega an, wir müssen jetzt los. Irgendwas stimmt hier nicht. Und der Schattenklon ist schon am Scannen, entdeckt Hunter und Crosshair, identifiziert sie, aber eben auch Omega und gibt dann per Funk durch an Scorch, ja, das Zielperson, ja gut, Deutsch verabschiedet sich an dieser späten Stunde auch schon wieder von mir, die Zielperson ist hier und ja, genau, dann rückt praktisch schon die Verstärkung an. Die Bad Batch ahnt nicht wirklich was, es gibt einen sehr herzlichen Abschied, es ist bei denen eher so eine schöne, traurige, leichte Verabschiedungsstimmung und dann geht's aber tatsächlich ab, Wrecker muss die letzten Kisten einladen und dieser dumme, ich darf jetzt hier nicht beleidigen, aber dieser, ich belasse es mal bei dumme Schattenklon, ja, schießt per Scharfschützengewehr diese drei Minen oder Granaten an die Marauder. Und ja, das, was passieren musste, passiert. Die Marauder explodiert. Wrecker schafft es gerade noch, Gonki zu retten, wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber die ganze Marauder, die uns seit Clone Wars Staffel 7, seit The Bad Batch Staffel 1 und 2 immer begleitet, die das Zuhause ist, der Kloneinheit 99. Seit Beginn der Klonkriege wird einfach von diesem einen dummen Klon zerstört. Und das ist ein Ding, was ich schon mal nochmal ansprechen wollte. Ich weiß nicht, ob ich schon mal angesprochen habe. Ich finde, dieser Schattenklon ist ein unheimlich cooler Bösewicht. Das Einzige, was mich an ihm stört, ist, dass er ein Klon ist. Ich verstehe nicht, warum das jetzt wieder ein Klon sein muss, der Bösewicht. Ich finde, es wäre ein viel coolerer Bösewicht, wenn es nicht einfach ein random Klon wäre, der krasser gemacht wurde, sondern wenn es einfach eine krasse Person ist, die geheimnisvoll ist, wo wir nicht wissen, ah ja, Klon irgendwie ist nicht mehr Herr über sich selbst, sondern einfach mal auch wieder eine Person, die selbst für das Imperium arbeitet, die nicht von Inhibitor-Chips gesteuert sind. Also wisst ihr, das fände ich irgendwie cooler, wenn es eine eigenständige, geheimnisvolle Person wäre. Aber naja, egal, die Marauder geht hoch, Wrecker wird verletzt und wird ins Wasser geschleudert, zusammen mit Gonki. Und alle sind sofort in reger Aufruhr. Die Marauder ist wirklich lichterloh am Brennen, komplett zerstört. Und Wrecker geht's gar nicht gut. Also der ist ohnmächtig im Wasser. Hunter rennt sofort los, springt ins Wasser und holt ihn da raus. Und wird dann von AZ auch sofort versorgt und alles. Und dann hat Hunter diesen super coolen Blick nach oben. Und dann mit bombastischer Musik taucht am Nachthimmel im Gewitter der Venator, also der imperiale Kreuzer, über Pabu auf und lässt 4 oder 5, ich weiß nicht mehr ganz genau, Gunships eben nach unten fliegen. Das hat mich auch kurz irritiert, weil ich dachte, die haben immer noch die Gunships? Also ich meine, die von der Republik, die ehemaligen, die Landungsschiffe, die wir überall in The Clone Wars sehen, fand ich interessant. Und ja, diese vier waren es, glaube ich, Schiffe landen dann eben auf Pabu und die TK Stormtrooper kommen raus. Scorch ist auch dabei als leitender Offizier und dann kommt auch der Schattenklon dazu. Er wird begrüßt von Scorch. Also ich hasse den Typ wirklich. Also er hat einfach die Marauder, das muss man erstmal begreifen. Die Marauder ist zerstört. Das ist wie der Moment, als aus heiterem Himmel auf einmal in Mando Staffel 2 die Razor Crest zerstört wurde. Genau so ein Gefühl hatte ich. Von wegen so einfach dieser komplette Stich in den Magen. So zack, weg ist es und kommt nicht mehr wieder. Nie mehr. Das ist zerstört. Das ist weg. Das ist kaputt. Das ist wie als Tech gestorben ist. Er ist weg für immer. Gestorben, der kommt nicht mehr wieder. Und das hatte ich auch bei der Marauder. Und dieser dumme Scheiß-Klon ist dafür verantwortlich. Ey, ich hoffe so, dass der Typ stirbt, ne? Ich hoffe irgendwie, Crosshair durchlöchert den mit so. Das wäre richtig nice. So das entscheidende Duell und dann kriegt Crosshair so seine Fähigkeiten wieder zurück und dann, das wäre richtig nice. Und dann durchlöchert er diesen Scheiß-Klon. Naja, egal. So, wir müssen mal weitermachen mit der Folge. Alle sind natürlich in reger Aufruhr auf dieser friedlichen Welt auf Pabu, wo noch nie irgendeine Schwierigkeit war, noch nie irgendwie sowas im Ansatz. Omega macht sich natürlich sofort wieder Gedanken, sagt, das ist alles meine Schuld, ich greife jetzt meinetwegen hier diesen friedlichen Planeten an. Hunter beruhigt sie, sagt, naja, das ist auf jeden Fall die Schuld vom Imperium, du hast hier gar keine Schuld, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier rauskommen, weil jetzt wird's eng. Und der Plan ist dann praktisch, wir müssen ein Schiff von denen klauen und dann eben Echo zu kontaktieren. Das ist ja immer noch sehr gut, dass Echo die ganze Zeit nicht da ist, weil er kann so praktisch der Fluchtfahrer sein. Und dann wird der Plan durchgeführt. Hunter wagt den Frontalangriff. Und Crosshair hat immer so ein paar kleinere Schießereien, aber die müssen sich ja eher versteckt halten, weil sie dürfen Omega natürlich nicht kriegen. Und Hunter ist mitten in seiner Mission und springt auf dieses republikanische Gunship drauf und schafft es tatsächlich, da reinzukommen und die Stormtrooper zu überwältigen. Und der Pilot versucht dann aber, ihn da so rauszuschütteln. Und Hunter hat alle Mühen, sich da festzuhalten. Aber dann sehen wir wieder, wie badass der Schattenklon ist, der Klon X, wie auch immer man ihn nennen will. Er nimmt sein Scharfschützengewehr und vernichtet nicht etwa den Feind, sondern einfach mal seinen eigenen Piloten, den imperialen Piloten, erschießt diesen, sodass das Schiff abstürzt mit Hunter. Und ja, der Plan funktioniert, also Hunter fällt ins Wasser, das Schiff ist zerstört und der Plan von Hunter ist vereitelt und jetzt ist Wrecker verletzt, Hunter ist verletzt, ja gut, Hunter hat noch die Kraft rauszuschwimmen da, aber er ist immerhin verletzt. Und dann kommt diese Realisation, dann kommt so dieser Switch, dann kommt so dieses vom Wegrennen gehen wir in das Stehenbleiben so. Eigentlich kann ich gar nicht mehr wegrennen. Omega sagt, die richten hier so viel Schaden an, nur wegen mir, wir können doch gar nicht fliehen. Es ist doch aussichtslos. Kann ich mich nicht einfach stellen? Das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen doch wissen, wo Tantis ist. Können wir nicht vielleicht einfach einen Peilsender mir mitgeben? Oder am Schiff anbringen? Und dann führe ich euch nach Tantis. Ihr holt mich dann da raus und alle anderen Klone. Und wir retten Pabo, wir retten die Unschuldigen. Crosshair ist natürlich erstmal abgeneigt, sagt, nein, das geht auf gar keinen Fall, wir werden dich nicht ausliefern. Aber Omega sagt, ich werde das machen, weil sie will eben nicht, dass diese Unschuldigen sterben oder verletzt werden und dass irgendwas mit denen passiert. Und das Imperium will ja gerade schon diese Flammenwerfer ansetzen, als sich dann tatsächlich Omega stellt und sagt, nehmt mich mit. Sich direkt dem Schattenklon gegenüberstellt, lasst die Insel in Frieden, sagt sie, die Leute sind unschuldig und ja, genau. Sie hat tatsächlich einen Peilsender mitgenommen, gut, der Schattenklon ist auch nicht dumm, der sagt sofort scannen, gut, Peilsender gefunden, wird ihr weggenommen, da war schon mal so die erste Hoffnung weg. So, es wird ja noch schlimmer, ne? Dann wird sie mitgenommen. Die Spannung steigt. Die Folge ist nur noch ganz, ganz kurz. Aber sie haben ja einen Plan. Crosshair soll den Peilsender anbringen. Sie steigen in das Schiff vom Schattenklon. Damit soll Omega wegtransportiert werden. Dann nimmt Crosshair sein Gewehr, macht den Peilsender ready. Und gerade als er ihn abschießen will, finden ihn die Stormtrooper und eröffnen das Feuer. Und er muss natürlich erstmal seine Haut retten. Er erledigt die alle. Und dadurch verliert er aber wichtige Zeit, aber er schafft es ja gerade noch. Er schafft es ja gerade noch, ready zu sein, als das Schiff losfliegen will. Und dann kommt dieser unheimlich, auch wieder dieser Stich in den Bauch, dieser Moment. Er nimmt sein Gewehr, visiert an, zielt, schießt den Peilsender ab und gerade in dem Moment fliegt das Schiff los. Und der Peilsender platscht ins Wasser. Und somit stehen wir praktisch wieder am Anfang. Omega wird jetzt wieder zurück nach Tantis gebracht. Und das Imperium hat jetzt, was sie wollen. Und das könnte sehr interessant werden. Sehr, sehr, sehr interessant werden. Was auch interessant ist, ist, dass Crosshair, Hunter, Wrecker immer noch auf Pabu sind. Und das ganze Imperium auch noch. Und ich würde sagen, die lassen nicht ruhen, bis sie die haben. Also es gibt jetzt nur wenige Möglichkeiten, was passieren könnte. Der Klonwiderstand könnte kommen, aber die sind halt auch nicht mächtig genug. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Weil es ist die letzte Staffel. Und die letzte Folge von dieser Staffel wird die letzte Folge sein. Und eventuell, ich verspüre schon die Angst in mir, dass es halt wirklich eine Selbstmordmission sein wird. Also, dass alle sterben werden. Ich hab's irgendwie so im Gefühl. Ich weiß nicht, ob sie das machen würden, aber ich, keine Ahnung, ich hab so ein ungutes Gefühl. Weil sie werden ja irgendwie nach Tantis kommen. Die letzte Folge, das wissen wir, heißt Entscheidung auf Tantis. So. Und egal wie sie da hinkommen, ja, sie schaffen das. Und mit dem Klonwiderstand. Und Rex, gut, Rex muss überleben, so. Aber wir sehen nie wieder einen Hunter. Wir sehen nie wieder irgendjemand anderen von der Bad Batch. Und ja, sie haben ja irgendwie kein richtiges Ziel mehr. Und jetzt selbst die Welt, die friedliche Welt Pabu, wurde ja jetzt selbst angegriffen, wo sie sich eigentlich zurückziehen wollten. Also sie können ja irgendwie nicht mehr richtig fliehen. Und Omega ist jetzt auch wieder gefangen. Also ich weiß es wirklich nicht, wie sie das schaffen wollen. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich bin sehr gespannt. Und ich muss sagen, diese Folge hat wirklich, also eine 10 von 10. sage ich euch so, wie es ist. Meiner Meinung nach eine absolute 10 von 10. Gut, ich könnte sagen 9,5, 9 von 10, aber ganz ehrlich, die Folge, das muss man mal appreciaten, die Folge war so nice. Wir erleben das Imperium so, also nachvollziehbar einfach, so schlau im Vergleich zu großen Live-Action-Serien wie der Kenobi-Serie. Tausendmal besser, das sage ich. In Kenobi, Obi-Wan sollte gefangen genommen werden von freaking Darth Vader himself. Und Darth Vader kommt an mit 8 Sturmtruppen auf einem Kiesfeld. Und hier, alles passiert so, wie es passieren muss. Und ich liebe diesen Ausweg am Ende. Ich liebe dieses Rogue One-mäßige. Ab irgendeinem Punkt ist es halt, es gibt halt keinen Ausweg mehr, weil das Imperium ist diese riesige, mächtige Organisation. Und die haben die Macht und ab irgendeinem Punkt kannst du nicht mehr weglaufen. Und das wird hier super gut dargestellt und das liebe ich. Und ich liebe es, dass das Imperium so mächtig ist. Und also ich glaube, dass die Folgen, die jetzt kommen werden, super, super, super gut werden. Nee, das macht keinen Sinn. Super gut werden, nee, gut, das reicht. Also wie gesagt, das Deutsch verlässt mich, es tut mir leid. Deswegen vielleicht gebe ich eine 9 von 10. Guck mal, weil, also 10, für mich ist es im Gefühl eine 10 von 10, aber ich würde mir gerne noch Luft nach oben lassen. Deswegen 9 von 10, ich habe wenige Folgen mit 9 von 10 bewertet. Ich glaube eigentlich gar keine. Deswegen 9 von 10 ist auch gut für die Folge. So, einigen wir uns da auf 9 von 10 für diese Folge. So. Also, ich muss sagen, diese 3 Folgen waren unheimlich nice, haben mir unheimlich viel Spaß gemacht, die hier zu besprechen. Und das war's, würde ich sagen, auch von dieser Besprechung. Ich wollte ja noch so ein paar organisatorische Sachen ansprechen. Die erste Sache wäre bezüglich der Folge, die nächste Woche eigentlich online kommen sollte. Besprechung zu Staffel 5 von The Clone Wars. Und an meiner Formulierung merkt ihr schon, irgendwas wird da nicht stattfinden. Und das stimmt auch. Eventuell könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich zu Ende des letzten Jahres 2023 für 9 Tage in Frankreich war, zu einem Schüleraustausch. Und ein Austausch hat es an sich, dass es auch einen Gegenaustausch gibt. Das heißt, nicht nur die eine Person geht ins Ausland, sondern auch die andere Person aus dem Ausland kommt zu einem her. Und jetzt ist es soweit, mein Austauschschüler wird jetzt die Woche, also jetzt am Mittwoch, hier ankommen. Und das wird eine sehr interessante Zeit werden. Und ich habe in dieser Zeit, Bad Batch hätte ich vielleicht die Zeit, aber für so eine knackige Folge von The Clone Wars, da fehlt einfach komplett die Vorbereitungszeit. Deswegen muss die leider verschoben werden. Und ich hatte ja meinen Plan angekündigt und den möchte ich euch jetzt nochmal aktualisiert darstellen, wie es denn weitergehen wird. Es schiebt sich eigentlich praktisch einfach alles einmal nach hinten. Die nächste Folge am nächsten Sonntag, den 14.04., muss leider ausfallen, also komplett, da wird keine Folge online kommen. Die Woche darauf, am 21.04., also in 2 Wochen, wird dann die Besprechung zu The Clone Wars Staffel 5 kommen. Also dann geht es praktisch einfach weiter mit unserem Konzept. In der Zeit ist dann aber noch eine weitere The Bad Batch Folge rausgekommen. Also eigentlich wollte ich nach der Besprechung zu Staffel 5 Folge 12 und 13 besprechen. Da jetzt aber durch die Verschiebung dann noch Folge 14 rauskommt, werde ich dann die Woche da drauf, also in 3 Wochen am 28.04. 3 Folgen The Bad Batch wieder besprechen. Also dann praktisch alle Folgen und dann bleibt nur noch eine Folge übrig, das Finale. Die Woche danach kommt dann die Besprechung zu Clone Wars Staffel 6 am 5.05., ein Tag nachdem Tales of the Empire rausgekommen ist, am Star Wars Tag, am 4.05. Das heißt, am 5.05. kommt die Besprechung zu The Clone Wars Staffel 6 plus die Besprechung zu The Bad Batch Folge 15, zum Finale. Da werden 2 Folgen rauskommen, als kleine Entschädigung, als Ausgleich. Und dann, weil ja zwischen der Besprechung zu Staffel 6 und 7 eigentlich ja noch eine Folge sein müsste, kommt dann am 12.05. in 1, zwei, drei, vier Wochen, die besprechen zu Tales of the Empire raus. Also am 12.05. wird dann diese neue Serie in einer Folge besprochen, also die komplette. Zu Tales of the Empire werde ich gleich noch mal was sagen. Und dann kommt The Clone Wars Staffel 7 am 19.05. Die Woche darauf, 26.05., kommt dann die Clone Wars Rankings-Folge und dann am 2.06. Wird dann das Clone Wars Projekt endgültig beendet mit dem Clone Wars Quiz 2.0 und dann startet The Acolyte am 9.06. Also es ist alles sehr durchgeplant, ich habe mir Mühe gegeben, das so zu planen. Es ist leider so, es muss so sein und es ist besser so, aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, dass jetzt nächste Woche keine Folge rauskommt. Ich würde das, wie gesagt, nicht schaffen und ich will ja auch, dass die Folgen so rauskommen und in dem Rahmen stattfinden, wie ich sie gern haben würde. Ich möchte ja auch selber zufrieden sein mit dem, was ich erschaffe. Deswegen, genau, machen wir das so und dann hören wir uns erst in 2 Wochen wieder. So, Tales of the Empire, was ist das denn für ein wunderschönes Geschenk, was uns gegeben wurde? Ich muss sagen, The Acolyte hat mich gar nicht mal so gecatcht. Ich habe das gemerkt. Ich habe heute Morgen diesen Trailer geguckt. Ich habe gesehen Tales of the Empire und ich habe gehört, ich habe das schon mal gehört, dass es von Tales of the Jedi, der kleinen Miniserie von 2022, ich glaube 22 war das, eine zweite Staffel geben soll. Aber eigentlich sollte das ja Tales of the Sith heißen dann. Jetzt haben wir aber Tales of the Empire und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und ich gucke mir diesen Trailer an und es ist wieder wie Tales of the Jedi. Falls ihr den Trailer nicht gesehen habt, guckt ihn euch jetzt an, bevor ich weiterrede. Ihr habt jetzt die Zeit, geht auf YouTube, Tales of the Jedi Trailer, guckt ihn auf Englisch oder auf Deutsch. Auf Englisch ist er ein bisschen cleaner, muss ich sagen. Auf Deutsch geht er aber auch, wenn ihr jetzt Englisch nicht so begabt seid. Kann man ja verstehen, so, ne? Aber guckt ihn euch jetzt an, wenn ihr das noch nicht getan habt, bevor ich weiterrede. So, jetzt hattet ihr alle die Zeit dazu. Perfekt, jetzt geht's weiter. Was wollte ich jetzt sagen? Oh Gott, jetzt bin ich aus dem Konzept. Ich mache diesen Trailer an und das Konzept ist wie Tales of the Jedi. Wir haben wieder zwei Handlungsstränge. Bei Tales of the Jedi waren es Count Dooku und Ahsoka. Jetzt sind es einfach mal Morgan Elsbeth und Barriss Offee. Morgan Elsbeth hat mich überraschenderweise richtig, also ich habe richtig Bock da drauf. Und ich glaube, es liegt an der Animation. Ich liebe einfach dieses Animation. Ich liebe diesen Animationsstil. Dieses Clone Wars-Feeling. Das ist ja eigentlich dieser Clone Wars-Star Wars-Animationsstil. Und Live-Action Morgan Elsbeth hat mich ein bisschen abgefuckt, muss ich sagen. Aber dieser Handlungsstrang, das sieht so nice aus. Wir sehen ihre Origin-Story. Wie ist sie zum Imperium gekommen? Von den Nachtschwestern. Wie hat sie sich Thrawn angeschlossen? Wir sehen Thrawn in animiert. Das wird so nice. Und gleichzeitig, was tausendmal nicer ist sogar noch, Barriss Offee, die Jedi, die den Jedi-Orden verraten hat, wird tatsächlich zu einer Inquisitorin. Wir sehen ihre Ausbildung beim Großinquisitor im Trailer. Und während des Trailers habe ich gemerkt, ich habe so Bock da drauf und ich habe darauf tatsächlich tausendmal mehr Bock auf als auf The Acolyte. The Acolyte könnte interessant werden, könnte aber halt auch komplett scheiße werden. Wir haben keinen eigenen, einzigen bekannten Charakter und das wird ja oft gern mal als Fanservice bezeichnet. Aber ganz ehrlich, Leute, ich will Fanservice, ich brauche Fanservice. Nennt es gerne Fanservice, ich will das, ich brauche das. Ich gucke diesen Trailer, ich sehe Morgan Elsbeth, ich sehe Barriss Offee, ich sehe den Großinquisitor, ich sehe die ganzen anderen Inquisitoren, die uns schon bekannt sind, ich sehe General Grievous und vor allen Dingen sehe ich Darth Vader. Und Leute, also wenn ihr in dieser Szene, ich hatte Gänsehaut. Der Großinquisitor sagt, es ist Zeit, euren neuen Meister kennenzulernen und dann kommt Darth Vader an und die Inquisitoren verneigen sich. Also wow, wow, das ist wirklich eine Serie, auf die ich Bock habe und ein Konzept, was super nice ist. Animationsstil at its best, das sieht so nice aus. Ja, ich habe Bock, ich habe so Bock und das wird natürlich hier besprochen. Ihr habt es gehört, die Besprechung kommt, ist noch ein bisschen hin. Also die Serie kommt mit allen Folgen am Star Wars Tag, am 4. Mai, das ist ein Samstag. Das ist 4 Tage, nachdem die letzte Folge Bad Batch rausgekommen ist. Und das ist so nice, finde ich, dass wir pausenlos Star Wars bekommen. Ich hasse diese Wartezeiten. Und ja, ich kann es verstehen. Großer Kritikpunkt ist, Star Wars ist einfach zu Marvel geworden. Star Wars hat so viele Verzweigungen und Arme. Und viel davon ist nicht gut. Das gebe ich zu. Kenobi ist scheiße. Meiner Meinung nach. Und auch nach der Meinung vieler anderen. Book of Boba Fett ist auch Müll, finde ich. Also außer die Mando-Folgen ist das wirklich nicht gut. Aber es gibt so viel geiles Zeug. Und es ist so wichtig für mich. Es macht mir so viel Spaß, dass das so rauskommt. Also wir haben jetzt The Bad Batch Staffel 3. Direkt danach haben wir 6 Folgen von Tales of the Empire. Direkt danach kommt die nächste Live-Action-Serie mit Tales. Oh Gott, jetzt bin ich hier schon ganz durcheinander. Mit The Acolyte. Ich finde es super. Ich finde es so nice. Und das Beste ist, dieses Jahr kommen auch noch raus, also wenn Disney sich an den Plan hält, Andor Staffel 2 und Skeleton Crew. Also ich bin hinweg. Ich lieb's einfach. The Acolyte könnte interessant werden. Ob's gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Tales of the Empire gut wird. Also, ich bin hyped. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wenn nicht, dann lasst es auf euch zukommen. Es wird hier alles besprochen. Star Wars ist ein, ist immer so eine Wundertüte, so ein Überraschungsei. Es kann was Gutes rauskommen, aber auch nicht. Aber wir hoffen natürlich alle auf die große, wunderbare Überraschung. Ja, genau. So, dann habe ich jetzt aber auch genug gelabert. Wir haben wieder eine lange Folge uns jetzt hier zusammengestellt. Aber ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie das getan hat, dann lasst gerne, super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Auf Spotify könnt ihr auch gerne hier unter dieser Folge kommentieren oder an der Umfrage teilnehmen. Was haltet ihr von den 3 Folgen, die ich gerade hier besprochen habe? Und auf Apple Podcasts einfach eine generelle Zusammenfassung. Was haltet ihr vom Podcast? Übrigens, Leute, gegrüßt werden wieder in der nächsten Folge in 2 Wochen, es tut mir leid, aber das mache ich halt immer in den The Clone Wars Folgen, also alle, die mir geschrieben haben, keine Sorge, Leute, ihr werdet gegrüßt werden, ich habe euch nicht vergessen, ich hatte es nur in der letzten Folge vergessen, ja, tut mir nochmal leid, aber jetzt, ich werde das wieder angehen, ja, genau. So, dann ist jetzt aber auch mal gut hier. Ich verabschiede mich jetzt. Ich bin jetzt in der Aufnahme auch schon wieder bei sehr viel Zeit gelandet. Es ist auch gerade 0 Uhr geworden. Perfektes Timing. Das heißt, ich mache mich jetzt vielleicht auch langsam mal fertig. Morgen wird geschnitten auf ganz entspannt, sodass die Folge pünktlich für euch rauskommen kann. Es muss natürlich alles hier weiterlaufen, ne? Aber es macht mir auch Spaß und ich hoffe euch auch. Und ja, vielen Dank für euren Support. Was auch noch ist, ihr könnt gerne in die WhatsApp-Gruppe kommen, über den Link unter der Folge. So, jetzt habe ich aber wirklich Werbung für alles gemacht. Ja, also ich bin verklatscht, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich verabschiede mich jetzt endgültig für euch, für diese Woche. Wir hören uns erst in 2 Wochen wieder, aber dann wirklich und richtig und wahrhaftig mit The Clone Wars Staffel 5 mit der Besprechung. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ja, ich sage jetzt, ciao, macht's gut. Bis in 2 Wochen. Und vor allen Dingen, möge die Macht mit euch sein.